Unsere Emotionen und Gefühle sind vergleichbar mit einem Fluss. Wenn du dir den vorstellst, wie er breit, kräftig, aber auch ruhig vor sich hinfließt, dann kann man sich bei einem Fluss auch vorstellen, dass wenn es dann irgendwo ein paar Baumstämme, Laub oder sonstige Verunreinigungen gibt, die sich so ansammeln und dann vielleicht an einer Brücke irgendwo hängen bleiben, dann fließt es an manchen Stellen nicht mehr ganz so sauber. Das heißt, es gibt plötzlich ein bisschen Unregelmäßigkeiten, den ein oder anderen Strudel, der einen gefühlt auch nach unten ziehen kann. Und irgendwann kann es sogar sein, dass dieses Wasser aufgehalten wird durch einen Staudamm. Und dann fließt der Fluss nicht mehr. Und das Wasser steigt und steigt und steigt. Und der Druck auf diesen Staudamm wird immer größer und größer und größer. Und genau das sind in unserem menschlichen System die emotionalen Staudämme. Ich nenne sie die emotionalen Blockaden. Und davon gibt es genau 7 Stück, über die ich heute mit dir sprechen will. Denn diese 7 emotionalen Blockaden sind der Hauptgrund dafür, dass die Menschen nicht dieses Leben führen, das sie gerne führen würden. Und wir sprechen auch darüber, was du dagegen tun kannst, um diesen Staudamm nach und nach aufzulösen. Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Das Leben ist im Endeffekt ein Spiel unserer Gefühle. Wer das Spiel der Gefühle meistert, meistert auch sein Leben. Wer aber sozusagen nicht der Meister oder die Meisterin seiner Gefühle ist, der ist der Sklave seiner Gefühle. Und das ist kein schönes Spiel. Jeder Mensch hat ja irgendwo emotionale Blockaden. Das kennt jeder, das kenne auch ich. Und diese Metapher des Flusses, der irgendwo ins Stocken gerät, auch des emotionalen Flusses, man kennt es auch, dass Emotionen ja auch ins Fließen kommen, auch zum Beispiel durch Tränen, das können Freudentränen oder auch Tränen des Schmerzes oder der Erleichterung sein. Ja, dieser Fluss wird manchmal eben blockiert durch diesen Staudamm. Der Staudamm, der sozusagen dann irgendwo Gefühle abkapselt, wo es eben nicht mehr fließt, wo man irgendwo vielleicht auch persönlich absichtlich den Staudamm errichtet hat oder es entsteht plötzlich manchmal auch einer. So der emotionale Staudamm, den wir so im Leben haben, wurde uns manchmal auch von anderen errichtet oder er ist einfach so entstanden, ohne dass wir das wussten. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es manchmal nicht weitergeht im Leben, dass man irgendwo an Themen festhängt, dass man über bestimmte Dinge nicht hinwegkommt, dass man auch die ganze Zeit über irgendwas nachdenken muss. Weil es da eben so einen Staudamm gibt, den man eigentlich gar nicht als Staudamm irgendwo so wahrnimmt im Leben. Und ich würde gerne mit dir jetzt mal auf diese 7 emotionalen Staudämme oder nennen wir es mal wirklich 7 emotionale Blockaden drauf gehen und mal wirklich Schritt für Schritt schauen, was gibt es denn da so? Und natürlich gäbe es noch einige mehr, aber das sind jetzt mal 7 Hauptblockaden, die ich so sehe, die bei den meisten Menschen, ich würde sagen bei allen Menschen, früher oder später mal aufploppen. Natürlich nicht alle, bei jedem, aber einige bei allen, würde ich mal so behaupten. Ja, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der nicht mindestens eine dieser 7 emotionalen Blockaden mal hatte und vielleicht auch aktuell teilweise noch hat. Übrigens, man kann auch mehrere solche Blockaden gleichzeitig haben und Staudämme, das wirst du vielleicht jetzt gleich sehen, wenn du das auch bei dir so ein bisschen mal mitbewerten willst oder auch bei Menschen um dich herum, die du so kennst, kannst du mal schauen, wie weit ist denn da der Staudamm schon? Ne? Ist er gerade so am Anfang? Das heißt, irgendwo sind vielleicht schon Steine im Wasser und es fließt nicht mehr ganz so richtig und du weißt, wenn ich hier jetzt nichts mache, wenn ich nicht diesen Stopp oder den Baustopp sozusagen initiiere, dann wird der Staudamm immer größer und irgendwann fließt wirklich gar kein Wasser mehr durch. Also ein Staudamm steht ja nicht von heute auf morgen. Der wird ja sozusagen nach und nach erschaffen. Okay, also die erste emotionale große Blockade ist, ich nenne es die emotionale Ritterrüstung. Also eine Ritterrüstung kennen wir alle. Eine Ritterrüstung schützt einen erstmal vor Schlägen. Das ist erstmal eine gute Sache, ist ja erstmal ein Schutz. Ja, eine Ritterrüstung ist wirklich eine absolute Lebensversicherung gewesen in diesen Zeiten, als man in den Kampf musste. Nur erstens mal hat eine Ritterrüstung Schwachstellen. Manchmal hat sie tatsächlich Lücken. Und zweitens ist sie unheimlich schwer. sie macht das Leben total schwer. Man kann nicht sein ganzes Leben in einer Ritterrüstung verbringen, weil dein ganzer Körper kann sich irgendwann kaum mehr bewegen. Und so ist es bei der emotionalen Ritterrüstung auch, dass manche Leute ja wirklich mit einer emotionalen Ritterrüstung, mit einem emotionalen Panzer, mit einer Panzerung sozusagen rumlaufen, weil sie sich sozusagen irgendwann dazu entschieden haben, sich zu schützen gegen Angriffe von anderen Menschen, gegen mögliche Enttäuschungen, gegen Verletzungen, gegen was auch immer, was man da so erleben könnte. Und die Absicht ist immer eine gute dahinter. Ein Mensch, der sich emotional schützen will, versucht eigentlich sein Leben zu schützen oder auch seinen Seelenheil zu schützen. Nur Schutz an sich ist nichts Schlechtes. Man darf achtsam mit sich selbst sein. Das ist ein Teil der Selbstfürsorge. Aber wenn ich mein ganzes Leben sozusagen oder jetzt ununterbrochen in meinem Alltag mit so einer emotionalen Ritterrüstung rumlaufe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn keine Leichtigkeit und keine Freiheit ins Leben kommt. Denn mit einer Ritterrüstung kann man keinen Rad schlagen. Mit einer Ritterrüstung kannst du nicht wirklich einen Purzelbaum machen. Mit einer Ritterrüstung kannst du nicht schnell laufen. Du bist nicht flexibel, du bist nicht schnell unterwegs. Es ist einfach nur heiß, nur schwer, nur anstrengend und extrem unbequem. Und man kann sich vor allem in so einer Ritterrüstung nicht entspannen. Das heißt, man ist immer in einer gewissen Anspannung, wenn man so eine emotionale Ritterrüstung auch trägt. Und es kommt noch ein Punkt. Aus einer Ritterrüstung kann ich nicht komplett heraus wahrnehmen, denn es gibt ja auch diesen Helm. Ja, bei einer Ritterrüstung habe ich einen Helm auf, da ist dann vorne dieses Visier, dass sozusagen ja auch meine Augen geschützt sind und mein Gesicht geschützt sind. Das heißt, die Leute sehen mich nicht mehr so gut, beziehungsweise können mich auch in meinem Gesicht, in meinem Sichtfeld nicht mehr so schlagen, aber ich sehe auch nicht mehr so gut. Das bedeutet, dass Menschen, die so eine emotionale Ritterrüstung aufhaben, auch selbst nicht nur nicht nur sich schützen vor negativen Emotionen, sondern sie schützen sich gleichzeitig vor allen Emotionen, auch vor den positiven. Das heißt, auch die guten Emotionen prallen an der Ritterrüstung, an der emotionalen ab. Das heißt, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Nähe, diese ganzen Dinge prallen auch an dir ab, denn die Ritterrüstung hält jede Art von Schlägen aus. Auch die Streichleinheiten hält sie übrigens aus. Also jede Art von äußeren Impuls wird von der Ritterrüstung, von deinem Körper, von deinem System und somit von deinen Gefühlen abgehalten. Das heißt, du bist nicht mehr wirklich empathisch. Du verlierst dein Einfühlungsvermögen. Und übrigens auch selbst kann man nicht mehr richtig gut fühlen und auch Gefühle nach außen vermitteln. Wenn ich eine Ritterrüstung anhabe, kann ich Menschen nicht mehr wirklich gut streicheln, in den Arm nehmen. Das wirkt immer hart, das wirkt immer kalt. Und genauso ist es, wenn ich eine emotionale Ritterrüstung anhabe, dass ich selbst sozusagen verhärte, auch im Inneren. Das heißt, was ist die Lösung an der Stelle? Ganz einfach, runter mit der Rüstung. Wähle, wenn überhaupt schon, wann es Sinn macht, eine Ritterrüstung anzuziehen. Vielleicht vor einem Gespräch, wo du sagst, okay, da muss ich mich emotional schützen, weil das ist ein Mensch, der will mich angreifen. Dann kann ich ja auch mal gezielt von mir aus mich schützen und kann meine emotionale Ritterrüstung anziehen, wenn ich denke, dass das notwendig ist. Aber zieh mal die Ritterrüstung aus. Man spricht immer davon, lass mal die Maske fallen. Ja, die Maske ist ein kleines Vorspielchen vor der Ritterrüstung. Lass die emotionale Panzerung mal fallen. Mach mal wieder auf. Und entwickel wieder mal eine Stärke im Körper, dass du den ein oder anderen Schlag, den es im Leben halt auch mal gibt, auch aushalten kannst, weil du kannst stark genug dafür sein. Nur in einer Ritterrüstung bist du nicht stark. Du wirst nur hart. Und die meisten Menschen, die versuchen emotional immer stark zu sein, indem sie sich so emotional eben so einen Panzer zulegen, die werden nicht stark. Die werden nur hart. Hart sich selbst gegenüber, hart dem Leben gegenüber, hart anderen Menschen gegenüber. Sie binden ihre Emotionen ab. Und das ist dieser erste Punkt, diese erste emotionale Blockade. Kommen wir auf die zweite emotionale Blockade. Die ist ein mangelndes Selbstwertgefühl und auch ein mangelndes Selbstvertrauen. Es gibt ziemlich viele Menschen, die zwar selbstbewusst wirken, aber überhaupt nicht selbstbewusst sind, wo das Ganze nach außen also eher so eine Art Schauspiel ist. Und oftmals tun viele Menschen so, wie wenn sie die Größten und die Besten wären, und versuchen sich auch in ihrer Großartigkeit immer wieder zu zeigen und zu beweisen, auch Arroganz oder so ein bisschen Überheblichkeit oder Prahlerei zum Beispiel ist dann zu beobachten und das resultiert eigentlich aus einem genauen Gegenteil, nämlich einem Selbstwertmangel, einem Mangel an Selbstvertrauen. Mir wurde zum Beispiel, als ich so Anfang 20 war, Anfang, Mitte 20, wurde mir manchmal von Menschen, von dem einen oder anderen vorgeworfen, ich sei arrogant, ich sei unnahbar, ich würde die Nase ein bisschen hochtragen. Und mir hat mal dann jemand den Satz gesagt, Steffen, du bist nicht so wichtig, wie du immer denkst. Und mein inneres Erleben war ja ein ganz anderes. Ich war total schockiert von dieser Aussage, weil ich mir gedacht habe, ich nehme mich überhaupt nicht wichtig. Ich fühle mich total unwichtig. Ich fühle mich klein, ich fühle mich schwach, ich fühle mich nichts wert, ich fühle mich minderwertig. Das war mein inneres Erleben. Aber ich habe irgendwann mal gelernt, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Das heißt, nach außen dann auch entsprechend positiv und stark zu wirken, auch wenn man sich innerlich schwach fühlt. Also nach dem Motto, fake it until you make it. Nur make it kam bei mir nie vor, sondern nur fake it. Mein ganzes Leben war ein Schauspiel damals, mehr oder weniger. Und so habe ich praktisch meinen Körper und so weiter genutzt, um irgendwie stark zu wirken. Und da es keine echte Stärke, kein echtes Selbstvertrauen, kein echtes Selbstwertgefühl war, war es eher die Darstellung von Vertrauen und von Selbstwertgefühl. Und somit wurde ich eher zum Selbstdarsteller als jemand, der sich wirklich selbst vertraut. Und das haben die Leute nach außen auch gemerkt, weil ich war nämlich in Wahrheit eben schwach und somit unnahbar. Und wenn du Stärke nach außen zeigst, ohne wirklich Nähe zulassen zu können, ohne wirklich stark zu sein, dann bist du eine kleine Hülle, dann bist du wirklich eine Maskerade und das führt wirklich auch zu einer Katastrophe, weil du somit eigentlich dich selbst die ganze Zeit weiter verleugnest und die ganze Zeit dir selbst auch nicht treu bist. Selbstwertgefühl entsteht, und das ist die Auflösung der Blockade, indem ich mir meine Werte auch selbst erstmal bewusst mache. Was sind denn überhaupt meine wichtigsten Werte? Denn Werte, die ich nicht kenne, auf die kann ich auch nicht vertrauen. Wenn ich auch meine Stärken, mich selbst nicht kenne, dann kann ich darauf auch nicht vertrauen, logischerweise, weil man kann nur auf das vertrauen, was man kennt und was man gut findet. Wenn man also einen Wert hat und diesen Wert lebt, wenn man diesen Wert auch verteidigt nach außen, wenn man kongruent seine Werte lebt und sich selbst die Versprechen, die man sich selbst gegeben hat, auch einhält, dann wird man treu, dann wird man sich selbst treu. Ja, sich selbst treu zu sein, führt zu einem Selbstvertrauen und auch zu einem Selbstwertgefühl. Und wenn ich mich den ganzen Tag verbiege, im Job, in der Beziehung oder auch im Umgang mit mir selber, wenn ich Dinge sage, die ich nicht so meine, wenn ich Dinge tue, die ich nicht gesagt und auch nicht gemeint habe, dann ist das ein inkongruentes Verhalten. Und das führt dann zu diesen emotionalen Blockaden, dass wir uns extrem schwach und klein fühlen. Das ist die zweite emotionale Blockade. Die dritte emotionale Blockade ist der Perfektionismus. Perfektionismus ist einer der niedrigsten Standards, die es so gibt. Und das überrascht dich jetzt vielleicht, weil wir immer glauben, Perfektionismus ist eben dieser höchste, unerreichbare Standard. Ja, genau. Er ist unerreichbar und somit ist es der niedrigste Standard. Warum? Weil der Perfektionist oder die Perfektionistin, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, nicht nur selbst perfekt sein muss, sondern auch die ganzen Umstände um ihn oder sie herum müssen perfekt sein. Das heißt, auch die anderen müssen sich perfekt verhalten. Das heißt, diese eigenen Ansprüche, die man für sich selbst hat und schon nicht erfüllen kann, überträgt man jetzt auch noch oftmals als Erwartung auf die anderen und wird natürlich regelmäßig enttäuscht. Und das führt dazu, dass man sich total abhängig macht von äußeren Umständen, die ja perfekt sein müssen, weil es ja sonst kein perfektes Ergebnis gibt. Das heißt, es ist eine totale Opfermentalität und Verantwortungsabgabe an äußere Umstände, die dem Perfektionismus eben auch zugrunde liegen. Und somit ist es ein extrem niedriger Standard, weil Perfektionismus versucht, sozusagen etwas zu erreichen, was nie zu erreichen ist, und wenn, dann nur durch massive Mithilfe von außen und dann nur sehr kurzzeitig oder in Einzelfällen. Aber wahre Perfektion gibt es nicht. Exzellenz wäre der bessere Weg. Exzellenz bedeutet, dass ich herausragend bin. Exzellenz von Exzellere, also Exzell aus der Zelle heraus, herausragend, überragend. Daher kommt das Wort von Exzellere. Das bedeutet, dass ich versuche, eine überragende Leistung zu bringen, überragend im Sinne von besser als gestern, besser als bisher. Also aus dem bisherigen Standard herausragen, das heißt einen Schritt weitermachen in die Entwicklung, ins Wachstum, in den Fortschritt. Ja, das ist ein guter Ansatz, denn so ist das Leben und die Natur auch gemeint, aber nicht perfekt. Und das ist auch der Schritt mit dieser Blockade, was man dagegen tun kann, sich zu entwickeln von der Perfektion zur Exzellenz, weil der Perfektionist im Endeffekt damit sein eigenes Weiterkommen komplett blockiert, weil oftmals fühlt man sich dann auch nicht perfekt vorbereitet und viele Leute, die zum Beispiel nicht ins Umsetzen kommen, die nicht ins Handeln kommen, die die PS nicht auf die Straße bringen, die nicht das starten, was sie eigentlich schon lange starten wollen, leiden oftmals am Perfektionismus und starten deswegen nicht, weil sie eben noch nicht alles können, was sie können müssten, weil sie noch nicht so viele Leute kennen, wie sie kennen sollten, weil noch nicht eben alles perfekt ist an Umständen, an Ressourcen, was da sein könnte, damit es ganz sicher dann auch perfekt wird oder dass alles klappt. Das heißt, Perfektionismus ist auch eine super Ausrede, um nicht in die Umsetzung kommen zu können, weil man sich ja noch besser vorbereiten muss. Man braucht hier noch eine Ausbildung, da noch eine Lizenz, da noch eine Weiterbildung, da noch was machen, hier noch was machen. Es ist nie perfekt, es ist nie gut genug und dein inneres Gefühl ist auch nicht gut genug. Erstmal muss man sich auch bereit fühlen natürlich. Und wenn du auf den Tag wartest, wo du dich mal bereit fühlst, dann wirst du unter Umständen sehr, sehr lange, vielleicht dein ganzes Leben lang warten. Wer sein Leben lang wartet, bis er sich bereit fühlt, wo er etwas tun könnte, verpasst den Moment, in dem er es tun kann. Und zwar immer genau jetzt. Kommen wir zur nächsten emotionalen Blockade. Das ist die Angst vor dem Unbekannten. Es gibt weniges, wovor Menschen so viel Angst haben wie vor dem Unbekannten. Es gibt diesen schönen Satz, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück zu wagen. Also die Menschen sind teilweise nicht glücklich mit ihrem Job, sind nicht glücklich mit ihrer Wohnsituation, sind nicht glücklich in ihrer Beziehung. Das heißt, das kennen sie schon, dieses Unglück. Aber das jetzt loszulassen und dann nicht zu wissen, wie geht's dann beruflich weiter, dann oder eine Beziehung loszulassen, weil man sagt, okay, dann bin ich ja alleine. Ich weiß ja gar nicht, finde ich ja überhaupt wieder mal jemand Neuen, ja. Also diese Unbekanntheit sozusagen, das wird dann oftmals nicht gewagt und lieber hält man das fest, was man schon kennt, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, wir gewöhnen uns, auf gut Deutsch gesagt, an jeden Scheiß. Wir gewöhnen uns auch an das Schlechte. Und somit kann man lernen, sein Unglück auch irgendwie auszuhalten. Und das ist das Lebensprinzip vieler Menschen. Und da du ja hier im Die Kunst zu leben Podcast bist, weißt du schon, dass Aushalten von Mangel oder Mittelmaß oder Unzufriedenheit nicht die Philosophie von mir hier ist, sondern es geht darum, wirklich zu leben und nicht nur zu versuchen zu überleben. Es geht nicht darum, etwas auszuhalten, sondern sich zu befreien und das Beste aus dem zu machen, was möglich ist. Und ja, das braucht den Schritt ins Unbekannte. Das heißt, das Gegengift dieser Angst vor dem Unbekannten, was zu tun wäre, wäre die Freude am Entdecken. Und damit, das musst du ehrlich gesagt nicht lernen, sondern du darfst dich daran erinnern. Denn die Freude am Entdecken ist uns Menschen schon evolutionär, genetisch in die Wiege gelegt worden. Jeder Mensch, jedes Lebewesen, das auf die Welt kommt, ist ein kleiner Entdecker oder Entdeckerin. Die Neugier, die Lust am Entdecken, ist die Grundeigenschaft, ist das Grundbetriebssystem, mit dem wir in dieses Leben starten. Wir finden alles cool, wir finden alles toll als kleine Kinder. Wir wollen alles entdecken. Wir versuchen, alles Unbekannte irgendwo bekannt zu machen. Und dann kommt irgendwann die Erziehung und das Bildungs- und das Schulsystem und die ganzen Erfahrungen und die Bestrafungen und das alles, was wir so erleben. Und jetzt verwandelt sich unsere Lust auf das Neue, die Freude am Entdecken, in die Angst vor der Entdeckung. Und wir wollen die Dinge dann nicht mehr entdecken, sondern eher verdecken. Und dann werden die Dinge verdeckt und man zieht sich zurück in seine kleine Komfortzone und stellt irgendwann fest, dass wenn sich die Komfortzone nicht ausdehnt, dass sie in Wahrheit, weil alles im Leben in Bewegung ist, sich zusammenzieht. Das heißt, die Komfortzone bleibt nicht so, wie sie ist, sondern sie wächst entweder oder sie fällt zusammen. Das heißt, deine Welt wird dann immer kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann ist man in einer sehr, sehr kleinen Welt unterwegs, wo man noch versucht, alles unter Kontrolle zu haben von dem, was man kennt. Aber ein wirkliches Leben würde ich das nicht nennen. Also das heißt, auch hier der Weg, diese emotionale Blockade zu lösen, ist zu lernen, wieder die Freude am Entdecken für sich zu erinnern, wo du eigentlich herkommst. Das heißt, jeder kann's. Du musst es nicht lernen und nicht jeder, weil es gibt ja Dinge, die können manche lernen, aber nicht alle. Du musst es nicht lernen. Jeder hat das in sich. Darfst dich wirklich erinnern. Die nächste emotionale Blockade, die fünfte, ist die Vergangenheitsorientierung. Das kennst du sicherlich, dass viele Menschen, die keine Zukunft mehr haben, immer über die guten alten Zeiten reden. Oder Menschen, die zumindest keine Zukunft sehen, die sich keine Gedanken über die Zukunft machen oder die eben auch Angst haben vor der Zukunft. Eine der größten emotionalen Blockaden sind tatsächlich Zukunftsängste und Veränderungsangst. Deswegen heißt einer meiner Vorträge auch, die ich in Firmen gerne halte, Veränderungslust. Denn wir brauchen wieder Veränderungs- und auch Zukunftslust, damit wir die Herausforderungen der Gegenwart und auch der Zukunft meistern können. Denn ich sage jetzt mal, als wenn man auf Deutschland mal schaut, die Menschen, die sozusagen den Zweiten Weltkrieg durchgemacht haben und dann dieses Land wieder aufgebaut haben, haben ja eine enorme Leistung auch vollbracht und das Wirtschaftswunder ist entstanden und so weiter. Und die hatten alle eine Triebfeder. Und zwar, dass die Zukunft besser werden soll als die Gegenwart. Und auch als die Vergangenheit natürlich. Und dass es die eigenen Kinder auch mal besser haben sollen, als man es selbst vielleicht als Kind hatte. Und aus dieser positiven Hoffnung und Erwartung und Lust auf das Morgen und auf das Übermorgen ist das schwierige und teilweise zerstörte Heute in der damaligen Zeit bereinigt worden und es ist was Großartiges entstanden. Und wenn ich heute in die Welt schaue, dann stelle ich fest, dass die Leute mit Angst in die Zukunft schauen und eher in diesen, Bewahrermodus kommen, so hoffentlich wird es nicht so schlimm und besser als jetzt wird es auf alle Fälle nicht. Das heißt, uns fehlt die Perspektive für eine positive Zukunft. Und das ist ziemlich erschreckend, weil dann kommt im Endeffekt etwas, was man Protektionismus nennt. Wir protect vom beschützen. Wir versuchen das, was wir haben, zu beschützen und zu verteidigen. Und vor allem sind wir dann zurückgewandt oder vergangenheits nach hinten gewandt. Wir versuchen, die guten alten Zeiten zurückzuholen. Und die guten alten Zeiten, ganz ehrlich, Leute, die waren teilweise nicht immer gut, sondern wir haben was Gutes dann daraus gemacht. Die guten Zeiten sind eigentlich heute. Nur, wir haben sie auf eine schlechte Art und Weise zu guten Zeiten gemacht. Das heißt, wir haben einen Preis zu bezahlen teilweise für das, was wir so gemacht haben. Ja, das heißt aber nicht, aber die Leute früher hatten auch einen Preis zu bezahlen. In den 50er Jahren hatten die Leute einen sehr hohen Preis tagtäglich zu bezahlen für das, was in der Vergangenheit alles angerichtet wurde. Ja, das ist so. Wir haben auch einen Preis zu bezahlen für das, wo wir heute stehen, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten so angestellt haben in dieser Welt. Aber wir werden diesen Preis bezahlen können und die Frage ist ganz einfach, ob du wieder Lust hast auf etwas auch in deinem Leben in der Zukunft, egal wo du heute stehst. Wenn dein Leben ein Trümmerfeld ist, wie 1946 oder 45 Deutschland auch ein Trümmerfeld war, dann ist die Frage nicht, ob du auf dem Trümmerfeld stehst, sondern ob du eine Idee hast von dem, wie es in 2-3 Jahren aussehen könnte. Und dann kannst du anfangen aufzuräumen. Fang an aufzuräumen und entwickle eine faszinierende Zukunft, anstatt die scheinbar gute Vergangenheit zurückzuholen. Und wenn ihr mal überlegt, manchmal wünschen sich die Leute ja zurück, wie man 18 war oder 20 war. Man wünscht sich diese Zeit zurück, weil das waren ja die tollen Zeiten, wo ja alles so leicht und so toll war. Nur wie man 18 und 20 war, hatte man teilweise dieses Gefühl überhaupt nicht, dass alles so leicht und einfach ist. Und man wollte endlich mal ein Geld verdienen, man wollte raus von zu Hause, man wollte die Welt entdecken, hat noch kein Geld. Also es war überhaupt nicht so toll damals, als man es erlebt hat. Warum? Weil man überhaupt nie da ist in dem Moment, wo man gerade ist. Man wünscht sich immer entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Man wünscht sich immer das, was man gerade nicht hat. Wir vermissen immer das, wo wir gerade nicht sind. Das ist das Problem, dass wir die Chancen, die wir jetzt haben in der Gegenwart, einfach nicht sehen und nicht nutzen, weil wir uns immer irgendwo anders hinwünschen. Und das ist eine emotionale Blockade. Ja. Okay, kommen wir zur sechsten emotionalen Blockade. Es ist ganz einfach Stress. Stress und Überforderung. Das heißt, eine zu hohe emotionale Belastung. Man könnte viel über Stress sprechen, aber ich versuche dir das jetzt mal vom Gehirn her zu erklären. Unser Gehirn hat sozusagen drei verschiedene Ebenen. Ich erkläre das jetzt sehr, sehr vereinfacht, okay? Es gibt ein Stammhirn. Das sind also deine Grundinstinkte sozusagen gespeichert. Ja, also die archaischen Mechanismen sozusagen auch Angriff, Flucht, Verteidigung, Erstarrung und so weiter und so fort oder Verstecken. Das alles sind die Urtypisierungen. Das Stammhirn funktioniert hier eben auch aus dem Instinkt der Nahrungssuche, also des Überlebens, Sex, Fortpflanzung, Schlafen und so weiter. Das sind also diese Grundinstinkte. Das ist im Stammhirn. Dann gibt es natürlich unser Großhirn. Ja, also da, wo sozusagen, was wir Menschen auch, sage ich mal, in dem Maße exklusiv haben, wo also diese ganze Analytik, die Abstraktionsfähigkeit, die Fantasie drin stattfindet, natürlich auch unsere Sprache, die ganze Analytik, dass wir rechnen können. Also der ganze Verstandes- und analytische Prozess findet im Großteil, vor allem hier im Frontalkortex unter anderem, statt. Und jetzt gibt es sozusagen eine Art, naja, Zwischenhirn wäre wahrscheinlich der falsche Begriff, aber es gibt eine Art, also man nennt das limbisches System. Das limbische System ist sozusagen ein Gehirnbereich, der sozusagen die emotionale Autobahn im Gehirn darstellt. Und diese Gehirnareale und Gehirnbereiche, Gehirnebenen, je nachdem, wie man sie jetzt genau kategorisieren will, die kommunizieren sozusagen die ganze Zeit miteinander. Es ist ein ständiger, unendlich schneller Datentransfer und Informationsaustausch zwischen den ganzen Hirnhemisphären und Hirnarealen. Also es ist unglaublich, was da los ist, was auch sehr viel Energie kostet. Und jetzt kommt's, wenn wir sehr viel Stress haben im Sinne von Ärger, von Wut, von Workload, also zu viele Dinge zu tun, wenn wir nicht mehr bei uns selbst sind, wenn wir für uns keine Zeit haben, natürlich auch Angst haben, diese Art von Stress und Überforderung blockiert die Kommunikationswege im Gehirn. Das heißt, das Gehirn gerät in Disbalance. Bestimmte Gehirnareale sind dann extrem übererregt und überaktiv und das führt sozusagen dazu, wie wenn, naja, wie wenn es da dann die Sicherung raushaut oder wie wenn die Herdplatte zu heiß wird, da kannst du nicht mehr hinfassen sozusagen. Das heißt, es wird deconnected. Die Kommunikation funktioniert nicht mehr so gut und man verliert dann teilweise zum Beispiel sogar die Sprache. Also wenn dich jemand zum Beispiel richtig blöd anredet oder dir was Schockierendes sagt, da fehlen einem die Worte, so sagt man das ja auch. Ja, man kann gar nichts mehr sagen dazu, ja, weil dieser Gehirnbereich, der für die Sprache dann da ist, in dem Moment wirklich abgekoppelt ist durch diese Dysfunktion, durch diese Fehlfunktion aufgrund dieser extremen emotionalen Übererregung. Das gibt's auch in anderen Bereichen. Ne? Es fehlen einem nicht nur die Sprache, sondern es fehlen einem teilweise auch die Argumente. Ja, man redet vielleicht noch, aber es fällt einem eigentlich gar nichts mehr ein. Und dann, wenn es wieder ein bisschen abkühlt, das Gehirn, und man ist dann später im Auto beim Heimfahren, dann fällt einem ein, was man dem alles hätte sagen wollen. Dann fällen einem die besten Argumente ein. Ja, also es fehlt einem die Sprache, es bleibt einem die Spucke weg. Ja, also auch das heißt ja tatsächlich, wenn man zum Beispiel Angst hat vor dem Sprechen und auf eine Bühne geht, wird der Mund extrem trocken. Ja, es ist ein ganz trockener Mund. Ja, da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Der Grund ist, man ist so voller Stress, dass auch hier diese Funktion nicht mehr gut funktioniert. Es kann ja bis zur Ohnmacht gehen, dass Leute dann wirklich umkippen, wenn also sozusagen der Stress so groß ist, dass gar nichts mehr im System funktioniert und der Körper auf Energiesparmodus, auf Überlebensmodus schaltet und dann eben alle Körperfunktionen, die nicht notwendig sind, abschaltet und dann fällst du halt um. Ja. Also das ist das, was bei Stress und Überforderung passiert. Und der einzige Weg dazu ist, ja, also diese emotionale Blockade zu lösen, den Staudamm zu sprengen sozusagen, ist wieder zu entstressen. Das heißt Relaxation, Entspannungsfähigkeit, um wieder die Veränderungsfähigkeit dann auch zu entwickeln. Nur wer entspannt ist, ist locker. Und nur wer locker ist, kann auch die Richtung ändern. Ja, wenn ich ganz verkrampft und ganz angespannt bin, dann kann ich nur in eine Richtung gehen, wie so eine Eisenbahn. Und wir brauchen Flexibilität. Flexibilität im Denken, Flexibilität im Handeln, Flexibilität im Sprechen und Flexibilität in unseren Gewohnheiten. Das heißt, Entspannung ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für ein erfülltes, glückliches Leben. Also nicht nur die Anspannungs- und Aktivierungsfähigkeit, sondern auch die Entspannungsfähigkeit dürfen wir wirklich trainieren und vielleicht auch erstmal erlernen. Ansonsten folgt irgendwann Überforderung und Burnout. Yes, und damit komme ich eigentlich auch schon zur letzten emotionalen Blockade, der letzte emotionale Staudamm, der meistens die anderen, die ich jetzt gerade so genannt habe, mit initiiert oder eben auch die Auflösung davon blockiert. Und zwar ist das tatsächlich, die negativen Glaubenssätze sind's. Negative Glaubenssätze in dem Sinne, dass wir also bestimmte innere Überzeugungen haben, also Denkmuster haben, die dazu führen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun können, die wir aber eigentlich tun wollen. Dass wir uns also zum Beispiel nicht trauen. Also innere Sabotageprogramme nenne ich das jetzt mal, die also irgendwie einschränkend sind, wie zum Beispiel, ach, das kriege ich doch sowieso wieder nicht hin. Dieser Glaubenssatz, das kriege ich ja sowieso wieder nicht hin, resultiert ja daraus, dass ich irgendwann in meinem Leben vielleicht mal irgendwas tatsächlich nicht hingekriegt habe und daraus sich irgendwann dann ein Muster entwickelt hat. Also generalisiert, das kriege ich sowieso nicht hin. Oder vielleicht wurde mir das auch oft genug gesagt. Die meisten deiner Glaubenssätze, die du hast, hast du nicht selbst entwickelt, sondern die hast du vererbt bekommen. Oder die wurden dir einprogrammiert. Du bist wie ein Computer, der schon mit einer Festplatte, mit einem vorinstallierten Betriebssystem und eben auch angelegten Programmen, vorinstallierten Programmen auf diese Welt kommt oder ins Leben geht, sagen wir mal so, weil du die ersten 7 Jahre deines Lebens überwiegend programmiert wirst, ohne dass du dagegen dich irgendwie gehirntechnisch schützen könntest. Weil dein Gehirn in den ersten Lebensjahren in so einem niedrigen Gehirnbereich schwingt und somit komplett offen ist für die äußeren Einflüsse. Das heißt, es geht alles ungefiltert am Großhirn vorbei, direkt auf die Festplatte, sozusagen ins Unterbewusstsein. Das ist so. Deswegen sind Kinder auch so toll in der Fantasie. Die träumen noch die ganze Zeit. Die sind in einem anderen neuronalen Zustand. Das Gehirn schwingt anders. Und deswegen nehmen wir diese ganzen Umwelteinflüsse so stark wahr, was uns gesagt wird, was wir sehen, was wir erleben. Das vergisst man nie. Und das hat eine ganz, ganz tiefe Wirkung auch auf uns Menschen. Das sind also Programme, die da entstehen. Und es ist wichtig, diese Programme zu erkennen. Weil jedes Programm, das egal auf welche Art und Weise du bekommen hast, sei es von Geburt an, durch Übertragung von den Eltern oder Großeltern, oder was du in früher Kindheit erlernt hast durch Erfahrungen oder durch das, was dir eingeredet wurde, jedes Programm, das dir installiert wurde, kannst du lernen, neu zu programmieren. Du kannst nicht alle Programme deinstallieren, aber du kannst sie stoppen und du kannst ein neues Programm installieren, ein besseres Programm installieren. Und das ist die Kunst des sogenannten Inner Programming, wie ich das nenne, die innere Programmierung. Das ist das, was ich den Menschen bei meinen Seminaren vermittle. Diese Kunst, sich selbst zu beeinflussen und sich selbst zu programmieren, dass du so bist, wie du selbst sein willst, dass dein Leben so wird, wie du es haben willst, das ist möglich. Und das ist deine Aufgabe. Das ist die Eigenverantwortung im Leben. Und das ist für mich die Kunst zu leben. Und wenn du das lernen möchtest, diese emotionalen Blockaden loszuwerden, aufzulockern, zu lösen, diesen Staudamm nicht vielleicht gleich zu sprengen, sondern so eine Art Luke unten bei diesem Staudamm zu öffnen, um das Wasser, das sich aufgestaut hat, die ganzen Emotionen, Ängste, Sorgen, nach und nach langsam und sanft, auf eine sanfte Art und Weise abzulassen, wie bei einer Badewanne, wo man den Stöpsel zieht und die langsam abfließt. Wenn du das lernen möchtest, dann komm zu meinem nächsten Seminar-Event von Die Kunst zu leben. Dann lass uns das zusammen lernen. Ich nehme dich an der Hand und ich gebe dir alles an Tools, alles an Methoden und alles an Techniken, was du brauchst, um deine emotionalen Blockaden Schritt für Schritt sanft und mit Freude und trotzdem auch mit Mut und Konsequenz zu beheben, aufzulösen und der Mensch zu werden, der du sein willst und das Leben zu entwickeln, das du haben willst. Du findest in den Shownotes den Link zu Die Kunst zu leben, meinem Einstiegsseminar. 2 Tage in einer extrem positiven Atmosphäre, sehr liebevoll, sehr verbunden, sehr eng und sehr, sehr positiv. Mit viel Spaß, aber auch mit sehr viel Tiefgründigkeit und Tiefgang wirst du dort alles lernen, was du dafür brauchst, um wirklich starten zu kommen oder, egal an welchem Punkt du gerade stehst, einen entscheidenden Schritt weiterkommen zu können. Deswegen geh in die Shownotes, klick auf den Link, such dir den nächstmöglichen Termin aus und dann komm. Und lass uns zusammen arbeiten und die emotionalen Blockaden in emotionale Stärken zu verwandeln. Lass uns aus deinen Wunden Wunder machen, denn das ist möglich. Und ich freue mich auf dich. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen.